Ja, also die Predigt heute hat nichts zu tun mit dem Streit der letzten Wochen. Also nicht, dass ihr da das in falschen Hals kriegt. Römer Kapitel 12, die Verse 1 und Vers 2. Ich möchte ganz gerne diese beiden Verse mit euch gemeinsam gleich zu Beginn lesen. Und hier in Römer 12, da lesen wir Folgendes. Paulus schreibt das und er schreibt hier: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, als ein heiliges, ein Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Es sind für mich persönlich herausragende Bibelverse im Neuen Testament. Die sollte man auswendig kennen, jeder Christ, weil sie so grundlegend sind für unser Leben. Ich möchte aber mit euch gemeinsam hier graben in diesen Versen und tue das folgendermaßen. Der Brief des Paulus an die Christen in Rom. Es ist ein Brief, den er hier geschrieben hat. Das ist kein Buch, keine Doktorarbeit, gar nichts. Es ist ein Brief, ein Schreiben, wo er einfach sein Herz ausgeschüttet hat und wo er diesen Christen in Rom etwas ganz Wichtiges mitteilen wollte. Und zwar hat er das in zwei Teilen getan. Paulus war sehr strukturiert, hat viele lange Sätze geschrieben. Das habt ihr auch von Daniel mitbekommen die letzte Zeit über den Epheserbrief. Und die zwei Teile, in die man den Römerbrief sehr gut und sehr gerne einteilen kann, sind wie folgt. Kapitel 1 bis Kapitel 11, da geht es Paulus um die Dogmatik, um die Lehre. Da entfaltet er den Gedanken, was glauben wir als Christen eigentlich? Worum geht's? An wen glauben wir? Wie glauben wir? Das ist die Theorie, könnte man sagen. Das sind diese ersten 11 Kapitel des Römerbriefs. Und die sind einfach super. Es sind auch die Kapitel, wo zum Beispiel Martin Luther wirklich Jesus kennengelernt hat. Und gemerkt hat, dass aus Gnade wir errettet sind und nicht aus Werken. Also unglaubliche Grundlage, die brauchen wir, sonst würden wir da nicht wissen, wie man dann praktisch leben kann. Und genau dazu kommt aber Paulus jetzt im zweiten Teil. Kapitel 12 bis Kapitel 16 geht es um die Ethik. Da geht es um die Frage, wie leben wir als Christen? Vorher war es, wie glauben wir? Und jetzt geht es darum, und das, was wir glauben, wie leben wir das? Ganz praktisch, Tag für Tag. Und das ist jetzt die Praxis, von der Theorie zur Praxis. Und diese beiden Verse, die wir gelesen haben miteinander, die stehen am Anfang von Kapitel 12. Und das gehört zu dem zweiten Teil. Und es sind Eingangsverse und es sind Grundlagenverse. Und nachdem 11 Kapitel lang Paulus die frohe Botschaft, das Evangelium von der Rettung entfaltet hat, da kommt er jetzt zu dem eigentlichen Anliegen seines Briefes. Jetzt bringt er es auf den Punkt. Und wenn dem Paulus das Papier ausgegangen wäre und er nur noch diese beiden Verse hätte schreiben können, dann hätte er eigentlich schon alles gesagt, was nötig wäre. Ich will damit nicht sagen, dass die weiteren Verse, die Folge, nicht auch gut sind und wichtig. Doch, sehr gut. Aber alle weiteren Verse könnte man in diesen beiden Versen zusammenfassen. Es erstaunt mich immer wieder, mit welcher Präzision, mit welcher Wortgewandtheit Paulus Sachen wirklich auf den Punkt gebracht hat, geschrieben hat, formuliert hat, wie gewaltig viel Paulus in solche Sätze hereingepackt hat. Und diese Aussagen, die er hier macht, in Römer Kapitel 12, Vers 1 und Vers 2, sind Verse, die unglaublich praktisch sind, lebensnah, ganz persönlich gemeint und gedacht und die lohnen sich, wenn wir sie uns zu Herzen nehmen, wenn wir darüber nachdenken und wenn wir sie in die Tat umsetzen. Ich habe mir von Daniel Krämer noch was abgeguckt und zwar das, was jetzt kommt, dass ich nämlich hier über den Bibeltext einfach die Zusammenfassung oder ja, die Kurzfassung davon schreibe. Und zwar, wir können den ersten Vers zusammenfassen in dieser einfachen Aussage. Gib dich Gott ganz hin. Das sagt Vers 1. Vers 2 sagt, pass dich nicht dieser Welt an und lass dich von Gott verändern. Das sind die drei Hauptaussagen in diesen beiden Versen, kurz zusammengefasst. Und heute, an diesem Sonntag, möchte ich nur den Vers 1 mit euch betrachten. Die anderen zwei kommen später. Heute geht es um, gib dich Gott ganz hin. Ich lese noch einmal diesen Vers. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Gib dich Gott ganz hin. Paulus ermahnt hier die Christen in Rom. Und da taucht mein ganz persönliches Lieblingswort im Neuen Testament auf. Dieses Wort, das hier im Griechischen steht, ist Parakaleo. Und das habt ihr bestimmt schon von mir gehört, bestimmt schon mehrmals von mir gehört. Ich sage es noch einmal, weil es kommt ja heute im Bibeltext vor. Dieses Wort ist so schade, dass wir Deutsche einfach eine ganz beschränkte Sprache haben. Und dass wir in Deutschen mehrere Worte verwenden sollten, um dieses eine griechische Wort richtig und korrekt auszudrücken. Wir brauchen nämlich mindestens drei Worte dafür. Ermahnen, ermutigen und trösten. Alle diese Aspekte sind in diesem griechischen Wort Parakaleo enthalten. Und ich finde es so schade, dass die Griechen hier in einem Wort alles miteinander sagen können und wir eben nicht. Und Bibelübersetzer, die die Bibel ja übersetzt haben für uns auf Deutsch, Martin Luther zum Beispiel, mussten sich entscheiden, welches von diesen drei Worten nehme ich jetzt, welches passt am besten. Und ich finde es so schade, dass wir unsere Bibel lesen und immer lesen, Paulus ermahnt und er ermahnt und dann steht mal und er tröstet und das bedeutet aber alles. Ja, es ist ein Wort, das alle Aspekte hier inklusive hat. Und diese Aussagekraft, die hier rüberkommt, die finde ich einfach total faszinierend. Auch für mich persönlich. Es ist nicht nur der erhobene Zeigefinger, Paulus ermahnt. Es ist auch nicht nur der erhobene Daumen, Paulus ermutigt. Sondern es ist auch gleichzeitig die Hand gereicht zum Trost, die tröstet, die streichelt. Und in diesem Wort merken wir, dass alles drei miteinander gleichzeitig möglich ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung für uns Christen, dass wir eben nicht nur mit dem Zeigefinger zeigen, dass wir nicht nur den Daumen hochstrecken, dass wir nicht nur streicheln, sondern dass, wenn wir als Christen unterwegs sind, alles miteinander tun, so wie es braucht, so wie Gott es will. Und genau so ermahnt Paulus uns an dieser Stelle. Ja, er ermutigt uns an dieser Stelle. Er tröstet uns an dieser Stelle. Paulus, er wird ja oft als ein Redegewandter und als ein kämpferischer Hardliner wahrgenommen, aber gleichzeitig war er ein fürsorglicher und einfühlsamer Freund, ein wunderbarer Kollege. Er war ein väterlicher Ratgeber und ein liebevoller und hingegebener Glaubensbruder. Ich denke, Paulus hat verstanden, was Parakaleo meint. Ja? Und nicht, dass er immer alles richtig gemacht hätte, aber er hat wirklich danach getrachtet, dieses Wort in seinem Leben umzusetzen. Und wie schön wäre es, wenn auch wir, auch wenn ich, Paul Schuster, mein Leben so ganz im Sinn von diesem Parakaleo lebe und alle Aspekte in meinem Leben da sind, am besten gleichzeitig, ja. Und jeder sich das rauspflückt, was er dann braucht von mir. Nicht umsonst wird auch der Heilige Geist Parakalet genannt, der Tröster. Der Heilige Geist ist dieser Ermahner, Ermutiger und Tröster. Gott ist so. Und Gott möchte, dass auch wir so sind. Paulus, er spricht hier zu uns und erwähnt die Erbarmungen Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Euktirmos auf Griechisch. Und dieses Wort spricht von tiefem Mitleid und Erbarmen. Es spricht von den Eingeweiden. Wir könnten auf Deutsch vielleicht sagen, es geht mir an die Nieren. Es trifft mich bis in mein Innerstes. Es schlägt mir auf den Magen. Ja, das ist nicht nur etwas Oberflächliches, sondern das geht mir ganz tief unter die Haut. Das meint Paulus hier mit diesen Erbarmungen Gottes. Das sind Dinge, die Gott betroffen gemacht haben. Gott erbarmt sich, es wühlt ihn auf von seinem Innersten her. Und der hebräische Begriff für diese Barmherzigkeit, Rachamim, der beschreibt das Gefühl einer werdenden Mutter, wenn sie zum ersten Mal das Baby in ihrem Bauch spürt. Ich kann da nicht aus Erfahrung reden. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe zwar bei meiner Frau gefühlt, wie das, also dreimal durfte ich das ja erleben, wie sich sowas anfühlt als Vater von außerhalb, aber wie eine Mutter das spürt, wenn zum ersten Mal sie merkt, da hat es gerade gestupfert, gebupfert, oder wie nennt man das? Also ja, das kleine Wesen, was da in dem Bauch wächst. Und ich stelle es mir wunderschön vor, wenn eine Mama sich auf das Kind freut, dass sie dann zum ersten Mal merkt, ja, es ist da, ich merke es. Ja. Es ist nicht nur auf dem Ultraschall, nicht nur der Arzt hat es bestätigt, sondern inzwischen ich selber merke es und da ist es. Und es ist ein Teil von mir. Und es ist ein Riesengeschenk von Gott. Und so tief bekümmert es Gott, so tief erbarmt sich Gott über uns. Wie diese Mutterliebe. Unser Vater im Himmel, er empfindet eine solch gewaltige Mutterliebe zu mir und zu dir. In Klagelieder 3, Vers 22 und 23, da steht, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Da lesen wir von diesem Erbarmen Gottes. Und wir lesen, wie dieses Erbarmen ist, wie groß es ist, wie weit es reicht, dass es ewig ist, dass es niemals aufhört. Dass Gott sich so sehr über uns erbarmt. An dieser Stelle muss ich noch einen weiteren Aspekt erwähnen. Und zwar, christliche Ethik, und darum geht es ja heute, ist nicht der Weg zu Gott. Es ist nicht unser Zugang zum Vater. Es ist nicht die Reise hin zum Himmel. Nein, sondern es ist ein Leben als Antwort auf die Erbarmungen Gottes. Diese Gedanken entfaltet Paulus ja in dem Römerbrief. Er hat in den ersten 11 Kapiteln gezeigt, dass wir in Gottes Hand sind, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand rauben kann. Dass er es ist, der dafür garantiert, dass wir zu ihm gehören, nicht wir. Dass wir uns nicht selber retten können. Und genau das hat dann Martin Luther ja verstanden, dass es ausreicht, dass Gott uns gnädig ist, dass Gott sich über uns erbarmt, das reicht aus. Ich muss nichts dazu tun, um zu Gott zu kommen, um im Himmel zu sein. Ich muss es einfach nur als ein Geschenk annehmen. Also wir verdienen uns den Himmel nicht durch unser Frommsein, durch unsere guten Taten, sondern wir kriegen den Himmel geschenkt. Und zwar durch Jesus, durch Gottes einzigen Sohn. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Gott hat uns gesehen in unserem Elend, in unserer Sünde, im Egoismus und Hartherzigkeit und Gleichgültigkeit, in unserer oberflächlichen Religion, in unserem Stolz und auch in unserer Selbstgerechtigkeit. Und ja, als er uns da gesehen hat, da hat er ein tiefes Mitgefühl gehabt, es ging ihm echt an die Nieren, dass wir als Menschen so verloren sind, so kaputt sind. Und deshalb kam Jesus auf die Erde, Gott wurde Mensch und er ging ans Kreuz und bezahlte alle unsere Schuld. Er bezahlte den Preis und er bezahlte das teuerste Lösegeld, was überhaupt jemals bezahlt wurde. Und zwar das unschuldige Blut von Jesus Christus. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit ist auch, dass Jesus nicht im Grab blieb, sondern dass er ihn auferweckt hat. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn wieder auferweckt von den Toten. Und er ist zum Himmel aufgefahren und er ist Herr. Und als ob das jetzt noch nicht genug wäre an Gottes Barmherzigkeit, dass Gott alles getan hat, damit wir in den Himmel können, damit wir bei ihm sein können, damit wir Vergebung von Schuld haben und damit wir ewiges Leben haben, macht Gott noch etwas. Nämlich, er läuft uns hinterher. Wie der Hirte dem verlorenen Schaf. und er ruft uns bei unserem Namen. Und er zieht uns aus den Dornen heraus. Er ruft nicht nur von weitem und sagt, na komm, schaff selber. Sondern er als dieser gute Hirte kommt und hilft uns aus den Dornen heraus. Und dann legt er uns auf seine Schultern und trägt uns in die Geborgenheit vom Zuhause. Hin zu der Herde, da wo wir hingehören, da wo es gut ist, bei ihm zu sein. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Und jetzt kommen wir hier in Römer 12, Vers 1. Und die Frage, die sich uns jetzt stellt, nachdem Paulus sagt, ich ermutige euch, denkt an die Barmherzigkeit Gottes. Ja, was sollen wir jetzt dann noch tun, wenn alles getan ist? Das ist die Frage, die jetzt weitergeht. Und dann sagt Paulus hier, ja, ihr könnt noch was tun. Aber nicht, damit ihr euch den Himmel verdient, sondern als Antwort, als Folge davon, dass Gott alles getan hat. Und zwar, ihr könnt Gottesdienst feiern. Ist die einzig vernünftige Antwort, ist Feier Gottesdienst. Hier steht Latreia auf Griechisch und das ist ein Dienst für Gott. Und dieses Wort bezeichnet den Opferdienst im Alten Testament. Da kam nämlich ein Israelit mit dem fehlerlosen Lamm, das er Gott bringen sollte. Und er kam nicht, um seine Schuld zu begleichen. Das hat er schon vorher getan. Er kam nicht, um hier irgendwie für Gerechtigkeit zu sorgen, für Sühne und so weiter. Das nicht, das war schon geschehen. Das ist alles schon in Jesus geschehen, am Kreuz auf Golgatha. Aber der Israelit kommt jetzt wieder zum Tempel, er kommt wieder zu Gott, er kommt wieder zum Heiligtum mit einem fehlerlosen Schaf. Weshalb? Er möchte Gott Danke sagen. Er möchte ein Dankopfer bringen. Und er bringt dieses fehlerlose Lamm zu Gott und er bringt es eben nicht wegen seiner Schuld, sondern er bringt es, weil er es ganz für Gott hingeben möchte. Und dieses Opferlamm, das wird dann Gott entgegengestreckt. Ich habe leider kein gutes Bild gefunden dafür. Aber dieses Lamm wurde quasi Gott hingehalten und wurde dann ganz auf dem Altar verbrannt. Da wurde von diesem Lamm nichts übrig gelassen. Da durfte kein Fell verwendet werden, da durfte nichts davon gegessen werden. Dieses Lamm gehörte ganz Gott. Es sollte ganz in Rauch vor Gott aufgehen. Das war das Dankopfer im Alten Testament. Alles gehört Gott, nicht nur ein Teil. Und das Interessante ist, dass Gott sich darüber freut, über dieses ganze Dankopfer, dass es ein Wohlgeruch ist, dieses Opfer für ihn. Und das, sagt Paulus, ist ein vernünftiger Gottesdienst. Logikos steht hier, vernünftig. Und das kennen wir, das ist nur logisch. Es ist nur logisch, wenn wir als Christen zu Jesus kommen und ein Danke Gott bringen, nachdem Gott uns so viel Erbarmen entgegengebracht hat. Es ist nur verständlich und nachvollziehbar, dass wir Gott einen solchen Gottesdienst schuldig sind. Hallo Johannes. Guck mal, die Mama ist hinten im Kinderraum. Genau, lauf mal nach hinten durch. Nach allem, was Jesus für uns getan hat, nach allem, was Gott für uns getan hat, ist dieses Opfer, das Gott jetzt eigentlich erwartet von uns, dieses Dankeschön, dieses Lamm, das komplett verbrannt werden soll, kein zu großes Opfer. Es ist nicht zu teuer. Es ist nicht zu viel verlangt, dass wir Gott Gottesdienst feiern, dass wir Gott Danke sagen. Es ist einfach nur logisch, dass wir das tun. Und die Frage ist natürlich, bist du schon vernünftig geworden oder lebst du immer noch völlig unlogisch? Feierst du mit deinem ganzen Leben schon Gottesdienst? Oder rennst du immer noch deinem eigenen Bauch hinterher und dienst dadurch dem Teufel? Und das ist jetzt für uns Christen gefragt. Jetzt kommt die ganz zentrale Aufforderung in diesem Vers 1 von Kapitel 12 aus dem Römerbrief. Und die zentrale Aufforderung in diesem Vers heißt ja, gib dich Gott ganz hin. Also bring nicht nur so ein fehlerloses Schaf und legst auf den Altar, dann drehst du dich um und gehst weg. Sondern jetzt bist du das Schaf, du persönlich. Jetzt legst du dich da auf diesen Altar hin, freiwillig. Und es ist nur logisch und normal und vernünftig, sowas zu tun. Weil Gott alles getan hat für uns. Weil Gott uns gerettet hat. Und ja, Gott zur Verfügung zu stehen, das gilt nicht nur für den Verstand. und für mein Herz. Es gilt auch für meinen Körper. So lesen wir das hier, dass wir unseren Körper, unsere Leiber Gott auf den Altar legen sollen, hingeben sollen. Herr, auch mit meinem Körper möchte ich ganz dir gehören. Es gab immer wieder Christen im Laufe der Jahrhunderte, die gemeint haben, dass es reicht, in der Theorie Gott zu verstehen und zu glauben. Und dass das praktische Leben hier auf der Erde, das juckt da nicht. Und es stimmt aber nicht. Die Bibel zeigt uns von Anfang bis Ende, dass wir als ganzer Mensch gefordert sind bei Gott. Mit Leib, mit Seele, mit unserem Geist. Gott möchte uns ganz haben, auch mit unserem Körper. Unser Körper gehört auf den Opferaltar als Dank für Jesu selbstloses und vollkommenes Opfer. Und wir lesen das in 2. Petrus 2, Vers 5. Da sagt der Apostel Petrus, lasst euch auch selbst als lebendige Steine, nicht als ein Todesopfertier, als lebendige Steine, als Lebewesen, so wie wir sind, lasst euch als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Der Apostel Petrus sagt hier genau das Gleiche wie der Apostel Paulus. Er sagt, wir sollen ein lebendiges, ein heiliges, ein Gott wohlgefälliges Opfer sein und geben. Lebendig. Gott möchte nicht, dass wir tot sind bei ihm. Gott möchte keine Selbstmordattentäter. Das hat Gott sich nicht so gedacht, sondern Gott will, dass wir mit überschäumender Lebensfreude unser Leben für ihn leben. Er schenkt uns Leben und Freude in Fülle. Er lässt unseren Becher überfließen und er baut uns als lebendige Steine, nicht als tote Steine. Als lebendige Steine baut er uns in seine Gemeinde ein. Und er selbst ist sogar für uns das Leben. Er selbst ist uns das Leben. Ja, er hat uns das Leben eingehaucht. Er schenkt uns durch Jesus Christus ewiges Leben. Und deshalb ist es nur logisch und richtig und vernünftig, wenn wir dann unser Leben als Christen mit ihm und für ihn leben. Wenn unser Leben ein Dankeschön ist für ihn, wenn unser Leben ein Opfer ist, das wir ihm entgegenstrecken. Ja, unser Leben ist heilig, es ist exklusiv, es ist außerordentlich, unser Leben ist unantastbar, steht sogar im deutschen Grundgesetz. Es ist äußerst wertvoll, es ist äußerst kostbar, es ist einmalig. So wie du lebt kein Zweiter auf dieser Welt. Und Gott hat das so gewollt und hat dieses Leben geschenkt. Und dann bricht es ihm und dann bricht es auch uns das Herz, wenn wir darüber nachdenken, wie viel auf dieser Erde gemordet wird. Wie viel ungeborenes Leben im Mutterleib wird abgetrieben? Bei uns in Deutschland jedes Jahr eine Großstadt. So gehen wir mit dem Leben um, das Gott schenkt. Und sollte es Gott nicht in seinen innersten Eingeweiden erbarmen und ihm an Herz und Nieren gehen, dass es so furchtbar ist mit uns Menschen? Und dass wir mit diesem kostbaren Leben, das er gibt, so umgehen? Ist es nicht traurig, wenn wir an die Kriege denken, an Streit, an so viel Kaputtes in dieser Welt? Ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer soll unser Leben sein. Wie viel mehr sollten wir erst recht, weil es auf dieser Welt so dunkel ist, unser Leben als Christen ihm zur Verfügung stellen und sagen, Herr, wenn du Leben schon so kostbar gemacht hast, dann sollst du es wirklich haben, dann gehört es dir. Dann lebe ich es nicht für mich. Und da kommen wir zu dem nächsten Begriff, nämlich wir sollen unser Leben, uns ganz, uns selber darstellen oder darbringen. Parasteson auf Griechisch, und das meint genau dieses Entgegenstrecken. Ich strecke mein Leben Gott entgegen. Und das muss ich als Paul Schuster aktiv tun. Das tut keiner für mich. Das muss ich tun. Ich muss mein Leben Gott hinhalten. So wie der Israelit damals das Schaf wirklich Gott hingehalten hat. Ja, ich will damit zu Gott. Heben wir unser Leben zu Gott empor? Weihen wir es ihm? Legen wir es wirklich auf den Altar mit unserem ganzen Willen, mit unserer ganzen Kraft und mit ganzer Hingabe? Tun wir das wirklich täglich, so wie es beim Dankopfer in Israel war, jeden Morgen und jeden Abend sollte im Tempel ein Dankopfer gebracht werden. Jeden Morgen, jeden Abend, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und das gilt auch für uns. Unser Leben sollte jeden Tag mit ganzer Hingabe Gott emporgestreckt werden. Und versteht mich jetzt bitte nicht als den Oberlehrer hier, der euch sagt, wie das geht, denn ich selber habe damit zu kämpfen, mein Leben Gott hinzustrecken. Es gibt viele Tage, wo ich das nicht will, wo ich lieber selber leben will, weil es mir einfacher erscheint, schöner, weil es vielleicht ein leichterer Weg ist, weil es nicht so viel Wirbel aufwirbelt, weil es ist angepasst, es ist. Diesen Kampf kenne ich auch. Und trotzdem gilt, gib dich Gott ganz hin. Römer 12, Vers 1 sagt uns genau das. Tu das als Antwort auf Gottes Rettung. Hingabe ist keine fromme Pflichterfüllung. Hingabe ist auch nicht einmalig. Hingabe ist ein Leben in der Gegenwart Gottes, vor seinem Angesicht. Hingabe ist dynamisch. Hingabe ist lebendig. Hingabe ist täglich und Hingabe ist stündlich. Hingabe ist ein Leben aus Dankbarkeit. Hingabe ist ein Leben, das Gott gefällt, das ihn ehrt, das ihn groß macht. Und deshalb gilt die Frage heute Morgen für mich und für jeden, der diese Verse sich zu Herzen nimmt: Wo stehst du? Stehst du vor Gott, vor seinem Altar? Und wie lebst du? Lebst du für Gott? Streckst du ihm dein Leben hin? Hast du Gott dein Leben schon komplett ausgeliefert? Ist für manche vielleicht, die hier sind, die erste Frage. Hast du dein Leben Gott schon ganz hingegeben, mit allem, was du bist und was du hast? Und wenn du das getan hast, dann ist die Frage, vielleicht hast du dich inzwischen still und heimlich von diesem Altar weggeschlichen. Und du liegst nicht mehr selber auf dem Altar als dieses Dankopfer für Gott. Und du lebst dein Leben in eigener Kraft. Du bist vom Altar runtergerutscht und hast es vielleicht gar nicht gemerkt, dass du gar nicht mehr in der Nähe von Gott bist. Du hast es vielleicht gar nicht mehr gemerkt, dass das, was du lebst, gar nicht für Gott ist. Es kommt dir selbstverständlich vor, dass man so lebt, wie du es tust. Aber ist es richtig? Ist dein erster Gedanke am Morgen und auch dein letztes Gebet am Abend der Dank an Gott? Gott, ich danke dir, dass du dich über mich erbarmt hast. Und ich möchte heute ein Dankeschön für dich sein. Ich möchte für dich leben. Oder hechelst du deinem eigenen Leben hinterher, deinen eigenen Wünschen, deiner eigenen Frömmigkeit, die du dir zurechtgezimmert hast? Du bist vielleicht unzufrieden, du bist gestresst, du bist ausgebrannt und hast dich verrannt. Liebst du das, was Jesus lieb hat? Liebst du den himmlischen Vater? Liebst du die Gemeinde? Liebst du verlorene Menschen? Liebst du deine Feinde? Und gleichzeitig ist die Frage im Raum: Hast du, was Gott hast? Nämlich die Sünde. Hast du Sünde? Hast du Egoismus? Hast du die Lüge? Hast du das Unrecht und faule Kompromisse? Ist dir das ein Dorn im Auge? Oder lebst du das inzwischen sogar schon selber? Gibst du für Gott gerade mal so ein bisschen der letzten Rest deiner Zeit, Kraft und Geld? Oder gibst du ihm alles von deiner Zeit, deiner Kraft und deinem Geld? Vertraust du Jesus für alle deine Lebensbereiche, für deinen Beruf, für deinen Partner, für deine Gesundheit, für deinen Urlaub? Echte Hingabe macht Jesus groß und macht mich selber klein. sind schwere Gedanken, aber es sind Gedanken, die sich mir stellen, die sich uns stellen, wenn wir diesen Text aus Römer Kapitel 12, Vers 1 lesen. Denn Gott fordert uns da auf, gib dich mir ganz hin. Und was heißt eben Gott ganz hingeben? Ich möchte euch zum Schluss einen Mann vorstellen, den ich schon mal hier erwähnt habe. Keine Angst, ich habe heute aber andere Zitate von ihm. Weiß noch jemand, wer das ist? Ich höre es von der Jugend, die haben sich's gemerkt. William Booth ist das, der Gründer der Heilsarmee. Er lebte von 1829 bis 1912. Und Heilsarmee kennen wir vielleicht so ein bisschen von diesen Leuten, die oft am Bahnhof stehen, also in Rastatt nicht, aber in Großstädten, die in so Uniform da sind und die einfach mit Gottes Liebe Menschen aufgabeln, die da Alkoholiker sind oder in Drogen oder wie auch immer, die gestrandet sind, die nicht wissen wohin, die vielleicht ein Obdach brauchen, ein Bett, ein Dach über dem Kopf, die einfach nicht wissen wohin. Und William Booth, er sagte seiner Frau eines Morgens: Liebling, ich habe meine Bestimmung gefunden. Mit diesen Worten platzte William als junger, hagerer Methodistenpastor nachts zur Haustür herein. Sein Leben galt von nun an dem Dienst an den Ärmsten. Was 1865 im Arbeiterviertel von Ost-London unter einfachsten Umständen begann, wurde zu einer weltweiten Bewegung. Booth mietete eine Tischlerei und begann an Werktagen mit Gottesdiensten für Menschen am Rand der Gesellschaft. Komm zu uns, betrunken oder nüchtern, hieß es auf den Einladungen. Die etablierten Kirchen hatten keine Antwort auf die sozialen Nöte, denn damals in England waren bereits Kinder alkoholabhängig, viele. Die Arbeitslosigkeit war furchtbar und sie war erdrückend. Und die Bedingungen in den Fabriken, da wo Leute arbeiten mussten, waren menschenunwürdig. Es war einfach nur schrecklich in dieser Zeit damals. Und wusstest du, dass einer der ersten Second-Hand-Läden, wo man gebrauchte Sachen weiterverkaufen kann, von William Booth stammt? Da ist das Bild wieder. Ja, er hat das gegründet, weil er helfen wollte. Weil er wollte, dass nicht die reichen Leute alles nur wegwerfen, sondern dass es wiederverwendet wird und dass es arme Leute gibt, die es gebrauchen können. Aus den Kneipen rekrutierte sich dieser General Gottes, wie er sich nannte, seine Mannschaft. Nach dem Geschmack der damaligen Zeit trugen sie Uniform und sie gebrauchten auch militärische Begriffe. Sie führten ein diszipliniertes Leben. Sie mussten auch alle unterschreiben, dass sie sich an diese ganzen Regeln halten, die William Booth für seine Mannschaft, für seine Armee aufgestellt hat. Und überall, wo die Heilsarmee kam, da waren sie bekannt für ihre flotte Kapellen und Marschmusik. Die haben so richtig Fanfaren aufgefahren und Trommeln und hin und her und auf die Straßen raus. Warum? Weil William Booth sagte, warum soll der Teufel die besten Melodien haben? Warum sollen nicht wir Christen uns das nehmen und damit Gott die Ehre geben? Die Kreativität in der Verkündigung des Evangeliums kannte bei William Booth keine Grenzen. Ein Beispiel, wie er damals die Gemeinde geschockt hat durch seine Predigten. Er predigte eines Tages über den Tod und dass der Tod ja kein Anrecht mehr an uns hat. Und da ließ er einen Sarg hereinfahren und sein Sohn war in dem Sarg drin. Und er sprang plötzlich raus und rief dann, was wir im Römerbrief finden: Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? So krass war William Booth, weil er die Leute wachrütteln wollte, weil es ihm nicht egal war. Er wollte keine verschlafenen Christen haben, er wollte für Gott unterwegs sein. Wusstest du, dass William Booth sich auch die neuesten technischen Errungenschaften zunutze gemacht hat, um diese frohe Botschaft von Jesus noch effektiver zu verkündigen? Er schaffte sich ein Cabrio an. Das war damals der neueste Schrei. Der neueste Schrei war aber, dass man das in einer schwarzen Farbe bestellte, nicht weiß. Aber er wollte es in weiß haben, damit alle sehen, da kommt der General Gottes dahergefahren. Er wollte Aufmerksamkeit erregen und nicht wegen sich, sondern weil er so einfach aufstehen konnte, deswegen hatte es ja auch kein Dach, das Auto, und dann hat er einfach gepredigt, aus dem Auto raus. Es war William Booth ein Riesenanliegen, für Jesus unterwegs zu sein und die Menschen in dieser Welt zu erreichen. Er hat auch ein Buch geschrieben über, wie man Menschen helfen kann in Not. Und dieses Buch wurde ein Weltbestseller. Es wurde auf viele verschiedene Sprachen übersetzt und viele Menschen haben es gelesen und wurden getroffen dadurch und haben gemerkt, sie haben jeder ganz persönlich eine Verantwortung für die Schwachen, für die Armen, für die Unterdrückten unserer Gesellschaft. Und als Christen erst recht sollte es uns nicht egal sein. William Booth schrieb in das Gästebuch von König Edward VII. Meine Leidenschaft ist Seelenretten. Das hat er beim König ins Gästebuch geschrieben. Meine Leidenschaft ist Seelenretten. Allein 1881 bis 84, also innerhalb von 3 Jahren, wird erzählt, dass 250.000 Menschen auf den Bußbänken der Heilsarmee ihre Knie vor Gott gebeugt haben, ihr Leben Gott hingegeben haben. Eine ganze Hingabe an Gott. Und die Heilsarmee löste weltweit Schlagzeilen aus, als sie 1885, also ein Jahr später, den systematischen Handel mit minderjährigen Mädchen, die in die Prostitution gezwungen wurden, aufgedeckt haben. Es war die Heilsarmee, die damit aufgeräumt hat. Sie haben Unterschriften gesammelt, über 400.000, und haben sie der Regierung vorgelegt und die Regierung musste handeln. Sie mussten Gesetze entwerfen, die so etwas untersagen. Es ist eine traurige Realität, dass wir in Deutschland heute eigentlich an einem ganz ähnlichen Zustand wieder angekommen sind. Dass Deutschland eine Dreh- und Angelscheibe ist für Prostitution, für Frauen, die verschleppt werden. Unser Land befördert das. Es folgten für William Booth auch weitere Reformen, auch für Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Es gab da neue Gesetze, dass das humaner, menschlicher sein muss, dass Pausen eingeführt werden, dass Leute auch mit Essen und Nahrungsmitteln versorgt werden müssen, dass sie nicht arbeiten bis zum Umfallen. Kinderarbeit wurde untersagt. Und das alles, weil William Booth sich nicht zu schade war. Liebling, ich habe meine Bestimmung gefunden. Da fing das an. Nach seinem Erfolgsgeheimnis gefragt, sagte er, dieser General Gottes, wir haben eben keinen Ruf zu verlieren. Wir brauchen keine Angst haben um uns selber. Wir sind nicht für uns unterwegs, sondern wir sind für Jesus Christus unterwegs. Als William Booth 1912 nach einem langen und wirklich äußerst erfüllten Leben starb, er sprach immer davon, dass er dann sein Schwert niederlegt, da waren 16.000 hauptamtliche Offiziere in der Heilsarmee, die Vollzeit, also tätig waren. Die Heilsarmee gab es damals in 58 Ländern und sie taten Dienst, einen Dienst für Gott. Und dieser William Booth, dieser außerordentliche Mann Gottes, er hat gesagt, die Größe eines Menschen ist das Maß seiner Hingabe. Also wenn einer unter uns groß sein will, und das lesen wir in der Bibel so, dann soll er sich Gott ganz hingeben. Das macht einen Menschen groß. Nicht, ob er gut reden kann, sondern ob er sich ganz Gott hingibt. Und er hat auch gesagt, ich verrate euch ein Geheimnis. Gott hat alles bekommen, was es an mir gab. Es gab klügere Menschen als mich, mit besseren Möglichkeiten. Aber von dem Tag an, wo mir die Armen in London aufs Herz gelegt wurden und ich eine Sicht dafür bekam, was Jesus Christus mit mir und ihnen vorhatte, von dem Tag an entschied ich mich dafür, dass Gott alles von William Booth bekommen sollte, was da war. Alles. Vielleicht liegt es genau an diesem Punkt, dass wir so vieles nicht erleben an Wundern Gottes. Dass wir so vieles an Segen nicht erleben, für uns persönlich, für unsere Familien, für unsere Gemeinde, weil es genau an diesem einen Punkt so sehr mangelt. Weil wir das nicht sagen und weil wir das nicht tun, was William Booth aber getan hat. Ich gehöre ganz Gott. Dieses Ehepaar hier erinnert mich an John und Sherelle. John, du siehst doch so ähnlich aus, Sherelle. Ich weiß nicht warum, aber ach, guckt euch mal die an, ja. Und stellt euch vor, wenn John und Cheryl sagen, wie William Booth, Gott hat alles bekommen, was an uns dran ist. Wir gehören ganz Gott, ja. Was für ein Segen geht dann aus? Wie wäre es, wenn wir alle sind wie William Booth? Wäre das nicht wunderbar? Ist es nicht genau das, was in Römer 12, Vers 1 steht? Gib Gott dich ganz hin. Und ich möchte zum Schluss einen ganz kurzen Werbeblock hier einschalten. Wir benötigen mal wieder Mitarbeiter beim Kindergottesdienst. Und zwar deshalb, weil die Alex Lell mit Baby unterwegs ist und der Olga nicht mehr so helfen kann, wie sie es früher getan hat. Und Olga Schramm braucht dringend jemanden, der ihr einfach hilft. Gibt es jemanden, der sich meldet? Auch die Eileen Weil hat gesagt, dass sie einfach durch die Entfernung zum Studium und so weiter auch manche Wochenenden gar nicht hier sein kann. Sie kann nicht ihren regelmäßigen Kindergottesdienst weiter wahrnehmen, so wie bisher. Wir brauchen jemanden, der da einspringt. Vielleicht fühlst du dich getroffen heute, ich hoffe, durch die Predigt, durch diesen Vers aus Römer 12, Vers 1, dann gib dich doch Gott ganz hin und sei es im Kindergottesdienst. Amen.